Hallo, herzlich willkommen zu Uplift, Stoff zum Nachdenken, der Podcast, bei dem ich, Nuno Kaller, mit Menschen aus der heimischen Textilbranche rede, von allen möglichen Ecken und Enden. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge, weil heute sind wir, der Jannik, der Produzent und ich, in die Steiermark gefahren zum JNB Fashion Team. Das ist die letzte industrielle Serienmanufaktur in Österreich, wo Kleidung hergestellt wird für andere Labels. Ich sage euch gleich dazu, wir sind hier vor Ort. Das ist hier eine Näherei und man wird Geräusche hören im Hintergrund. Genießt einfach die Atmosphäre und ich freue mich jetzt mal, meinen heutigen Gast zu begrüßen. Das ist der Herr Gerd Rücke, der Geschäftsführer vom JNB Fashion Team und der Sohn der Gründerfamilie.
Stimmt.
Hallo.
Hallo.
Ich frage jetzt gleich ganz offiziell um Erlaubnis. Disclaimer, wir kennen uns, wir stehen auch in einem wirtschaftlichen Verhältnis zueinander und wir sind per Du. Dürfen wir das im Podcast auch sein?
Das dürfen wir selbstverständlich sein.
Dankeschön, lieber Gerd. Gut, dann legen wir mal los. JNB Fashion Team. Das ist jetzt kein Name, der modeinteressierten Menschen als sofort geläufig ist. Was genau ist das JNB Fashion Team?
Zuerst möchte ich mal erklären, warum überhaupt dieser komplizierte Name JNB Fashion Team. Mhm. Diese Firma wurde von meinen Eltern in den 60er Jahren bereits gegründet, und zwar als Jedermann Bekleidung. Und wie sich dann in den 80er Jahren das Unternehmen sehr gut weiterentwickelt hat, war mir plötzlich, wir haben hochwertige Damenbekleidung produziert, war mir dann plötzlich, dass jeder Mann Bekleidung war mir nicht wertig genug und hat auch den Firmeninhalt nicht ausgedrückt. Deswegen haben wir gedacht, hin und her, was mache ich? Wollte mich von den Wurzeln nicht verabschieden. Dadurch wurde aus jeder Mann Bekleidung JNB. Damals war ich noch sehr im internationalen Business-Englisch verhaftet. Deswegen haben wir gedacht, naja, dann muss er schon ein bisschen Internationalität auch bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, aus dem wurde dann das JNB Fashion Team, worauf wir dann zum Teil auch als JNB Fashion Team bezeichnet wurden. Das waren so einmal die Hintergründe.
Und das Fashion Team ist ja entstanden, weil deine Eltern eigentlich eine Weberei hatten. Stimmt das?
Ich hoffe, dass ich mit meiner textilen Geschichte nicht den Rahmen deines Podcasts.
Wir haben insgesamt eine Stunde, ich sage es mal.
Naja, aber vielleicht den Rahmen oder die Möglichkeiten des Interesses deiner Zuhörerinnen und Zuhörer, die möchte ich nicht zu sehr strapazieren. Auf jeden Fall vor dir sitzt wirklich österreichische und ein bisschen auch europäische Textilgeschichte durch Generationen. Meine Eltern, mein Vater hatte einen sein Vater wiederum hatte einen sehr gut gehenden, sehr große Webereien im Sudetenland. Das Schicksal der Sudetendeutschen ist bekannt. Es hat aber Gott sei Dank, nachdem die Familie meines Vaters aus dem Land fliehen musste, eine kleine Weberei in der Nähe von Wien besessen.
Bei Ebreichsdorf,
oder? In Ebreichsdorf bei Wien. Das war die Ebreichsdorfer Mechanische Weberei. Mhm. Das sind auch Kindheitserinnerungen von mir, wie ich einfach dort noch durch diesen Websaal gelaufen bin und mich fürchterlich erschreckt habe vor diesen lauten Maschinen und so weiter. Aber die Faszination, die Weben ausübt, die war einfach in mir einmal schon angelegt. Und um dem Stoff auch mehr Wert zu geben, haben die Eltern dann in der Nähe von Graz, weil das war der Lebensmittelpunkt meiner Eltern, in der Nähe von Graz zuerst eine Firma in Rohr an der Raab beschäftigt. Das war die Firma Gauper in Rohr. Und nachdem die Firma Gauper dann geschlossen hat, weil der Inhaber zur Firma Allwerk. Diejenigen, die ein bisschen in der Branche beheimatet sind, werden sich vielleicht an den Begriff Allwerk noch erinnern. Namhafte Bekleidungsunternehmen in Gmunden haben diesen Betrieb übernommen und haben in dieser Firma aus den eigenen Stoffen Bekleidung hergestellt. Das waren damals noch, man höre und staune, Knabenanzüge unter anderem. Kann man noch erinnern, Knabenanzüge. Das war sozusagen einmal der Beginn, warum es überhaupt zu diesem JMB, also zuerst zu dieser Jedermann-Bekleidung kam. Die Weberei und eben als zweite Stufe die Konfektion dann in der Nähe von Graz, eben in dem wunderbaren Rohr an der Raab.
Und jetzt produziert JMB für namhafte heimische Marken sehr viel Tracht, aber auch junge heimische Brands und auch internationale Brands lassen nähen bei dir. Jetzt kommt die große Überraschung, die man auch nicht glauben würde, wenn man dich sieht. Du bist seit bald 55 Jahren im Unternehmen. Hast aber eigentlich ganz was anderes vorgehabt, oder?
Erstaunt bin ich selbst immer wieder über mein Leben, weil ich schon sagen muss, ist ein Gedanke, auf den mich Steindl Rast gebracht hat, weil ich draufgekommen bin, was ich alles unternommen habe, um diesen Ruf des Textilen nicht Folge zu leisten. Er war Gott sei Dank stärker, kann ich jetzt sagen, in diesem Lebensabschnitt. Aber es hat mich
du wirklich… Du wolltest Schauspieler werden, oder?
Es hat mich einmal generell der Betrieb der Eltern überhaupt nicht interessiert. Zusätzlich, und auch dafür bin ich sehr dankbar, war ich sehr stark politisch motiviert durch die 68er-Bewegung, bin aufgrund dessen auch dem Unternehmertum und stehe es auch immer noch, aber ich kann es mittlerweile Gott sei Dank differenzierter sehen, stehe dem Unternehmertum, sagen wir mal, nicht nur kritisch oder skeptisch gegenüber, aber ich sehe natürlich sehr wohl, welche Verantwortung Unternehmer sein mit sich bringt. Und dadurch war es natürlich für mich absolut nicht naheliegend, in die Firma dann einzusteigen. Also eigentlich war ich so ein typisch verwöhnter Industriellensohn, dem es eigentlich immer gut gegangen ist, habe Gott sei Dank eine sehr gute Schule besucht, das Werkschule im Felbertal und so weiter. Also so richtig jene Klientel, die mit den Existenzsorgen relativ wenig zu tun hatte und sich deswegen um Psychologie, Pädagogik, Soziologie und so weiter. Also mir hat alles mehr interessiert.
Publizistik, und, wie die Frau Kaller.
Das kam dann kam auch logischerweise. Auf jeden Fall, alle diese Dinge waren mir mal wichtiger. Aber was schon von Anfang an prägend war, das war dieser Ruf der Familie, weil dieser kleinen, damals sehr kleinen Näherei, ist es wirtschaftlich nicht gut gegangen. Dann war ich in einer deswegen so spannenden Situation, weil ich eigentlich zwei Dinge in mir auszufechten hatte. Auf der einen Seite meine Kapitalismuskritik und auf der anderen Seite mein Tun als unter Anführungszeichen kapitalistischer Ausbeuter.
Genau da wollte ich jetzt auch ein bisschen reinstechen. Du sagst immer wieder, du stehst dem Unternehmertum recht kritisch gegenüber.
Ja.
Und gleichzeitig bist du Geschäftsführer. Wie geht sich das aus?
Das geht sich sehr gut aus, weil jede Beschäftigung setzt einmal voraus, und zwar egal, ob man Unternehmer ist oder Angestellter oder Sonstiges, dass man sein eigenes Tun, sein eigenes Leben versucht, kritisch zu beurteilen und zwar nicht zu schauen, was ist alles falsch, was ist alles falsch, sondern was sind die Vorteile, was ist das Wichtige und was ist aber auch der Nachteil, den etwas mit sich bringt, weil alles hat immer mindestens zwei Seiten. Und ich bin natürlich, und das war auch das Gute, dass mir auch, und was mir wirklich geholfen hat, dass man mit zunehmendem Alter auch kritisch seinen politischen Erweckungsphasen gegenüberstehen kann. Und jetzt bin ich extrem dankbar, dass ich im Teil dieser 68er Revolution bin. Das ist auch dieses Gedankengut, das den Menschen so in den Mittelpunkt gestellt hat. Das war etwas, was mir immer sehr wichtig war. Und mit dieser Einstellung habe ich auch meinen Betrieb von vornherein geführt. Also ich war dann nie der Chef, der da sich immer gedacht hat, er ist der Gescheiteste und der Beste und alle müssen genau das tun, was man ihnen vorgibt. Sondern bei mir war es ganz im Gegenteil umgekehrt. Ich habe genau gewusst, ich brauche meine Mitarbeiterinnen. Unter anderem auch deswegen, weil ich eh nicht lang da bleiben möchte. Also ich habe mich von der Seite her, habe ich mir gedacht, ich lasse mir aber auf die Art und Weise schon auch immer ein bisschen ein Hintertürl offen.
Das hat nicht funktioniert.
Auf jeden Fall, es hat Gott sei Dank nicht funktioniert. Aber das, was ich einfach auch durch diese 68er Bewegung, sage ich wirklich, also ich bin nach wie vor unglaublich überzeugt davon, aber sehe mittlerweile sehr klar, was diese Bewegung an Fehlern gemacht hat. Aber sie hat mir natürlich die Möglichkeit gegeben, mit meinen Leuten wirklich immer auf Augenhöhe zu arbeiten und immer in der Wertschätzung. Also ich habe mich dadurch nie als Unternehmer als besonders wichtig und so weiter gefühlt, sondern ich war immer in einer Gemeinschaft. Und aus dem hat sie dann in Verbindung mit meiner christlichen Einstellung dann ein ganz klarer, einfacher Merksatz entwickelt. Bei JMB Fashion steht der Mensch im Mittelpunkt. Mhm. Und zwar nicht als Phrase, so wie so vieles.
Nein, das
im
merkt
Augenblick.
Man hier auch. Also ich bin öfter mal hier und das merkt man hier auch richtig. Ich finde auch besonders schön, wenn ich hier die Näherinnen oder die MitarbeiterInnen frage, wie lange sie schon da sind. Es gibt Leute, die sind, naja, so lang ist es jetzt, glaube ich, nicht mehr bis zur Pension und die haben gelernt im Unternehmen und sind immer geblieben. Das ist schon ein.
Und ich sage immer dazu und sprechen noch mit mir.
Ja, wow. kommen wir zum Textilen. Angefangen, du hast gerade vorhin diesen Gmundner Betrieb erwähnt, dessen Namen mir nicht geläufig war. Bin, glaube ich, ein bisschen zu jung dafür. Aber es war allgemein Österreich in den 60er und 70er Jahren, da gab es einfach wirklich noch sehr viel Textilproduktion hier im Lande. Da war dann das JMB Fashion Team oder damals eben Jedermann Bekleidung eine kleine Firma von vielen. Inzwischen bist du der Letzte. Wie hast du persönlich als Unternehmer diese Entwicklung beobachtet?
Vielleicht kann ich es am besten so erklären oder erzählen. Ich habe die Entwicklung sehr schmerzhaft im eigenen Unternehmertum und in der Entwicklung der Weberei, die ja auch in Familie ist, miterlebt, weil diese wunderbare Ebersdorfer mechanische Weberei, Regner und Rücker, die hat also wirklich von 45 bis 77 der geflüchteten Familie die Grundlage einer Existenz geliefert. Mhm. Und warum sage ich 77? Weil eigentlich für mich unvorstellbar, was in diesen 30 Jahren an Aufschwung, aber auch wieder an Abschwung möglich war. 1977 ist die Firma Ebersdorfer Mechanische Weberei Regen und Rücker insolvent geworden. Also das war quasi
das ist relativ früh,
Ende,
oder?
So ist es. Nur der Abwärtsprozess war zu der Zeit schon voll im Gange. Weil hat sich zum Beispiel gezeigt, dass man versucht hat, noch damals im Bereich Webereisektor zu retten, was zu retten ist, indem man zum Beispiel versucht hat, einen Zusammenschluss von den Webereien, die es dort in Niederösterreich gegeben hat. Man muss ja sich vorstellen, in Pottendorf bei Wien ist der erste Webstuhl am Kontinent gelaufen.
Gar nicht im Waldviertel?
Nein.
Ich dachte, dass das über Tschechien Waldviertel so eine Textil,
naja, das
Mittelalter Textil.
Ja, Mittelalter, aber es geht um den Webstuhl, es geht um die Mechanik.
Wir reden von der Industrialisierung.
Und der hat ein trauriges Schicksal gehabt, weil der hat dieses Patent entführt aus England, war Engländer, hat das hier in Pottendorf dann wieder aufgebaut, hat einmal Sehnsucht in die Heimat bekommen und wenn meine Information stimmt, haben sie ihn dort gleich aufgeknüpft. Wenn man ihm das in England haben sie ihm das übel genommen, dass er mit dem Patent abgehauen ist. Auf jeden Fall, man muss sich, wenn man in diese Geschichte zurückgeht, aber wir brauchen uns gar nicht auf Niederösterreich konzentrieren. Und es war wirklich extrem vital durch alle Stufen hindurch: Webereien, Ausrüstung, Färberei und. Also es war enorm. Es waren zigtausende Arbeitsplätze. Man braucht nur Vorarlberg hernehmen.
Ja.
Also da sieht man es ja noch deutlicher, weil die haben ja sehr lang quasi über 50% ihres Sozialproduktes haben die ja über Textil.
Vorarlberg war ein großes Gebiet, das Waldviertel war auch ein großes Textilgebiet.
Ja.
Und was ich weiß, ist im Südburgenland ist auch sehr viel genäht worden.
Na, und in der Steiermark, ich weiß es ja selbst, was hat es da Firmen gegeben?
Ja.
Die wir zum Teil noch damals in den 80er Jahren beschäftigt haben. Aber ist egal, dass wir es jetzt nicht zu dicht machen.
Das ist
aber
gelebte Textilgeschichte, ich finde
es
sehr interessant.
Also das muss wirklich sagen, also wenn da muss ich auch immer aufpassen, deine Zuhörerinnen und Zuhörer mögen mich entschuldigen, aber das ist natürlich mein Leben und auch meine Liebe und meine Leidenschaft. Beruflich, muss ich sagen. Auf jeden Fall, weil du gesagt hast, damals schon, also in den 70er Jahren, hat man dann noch versucht, eine sogenannte, ist glaube ich sogar auch versucht worden, mit einem gewerkschaftlichen Hintergrund zu starten, eine sogenannte Textillösung Ost ins Leben zu rufen, hat man, glaube ich, sogar gemacht. Da müssten wir jetzt mit meinem Bruder sprechen, dem Weber, der kennt sich da besser aus. Aber auf jeden Fall, so wie so oft, dann, wenn man versucht, das Kleine über das Große zu retten, hat das natürlich auch nicht funktioniert. Auf jeden Fall, das, was aber im Anschluss zu sehen war, und das war jetzt wieder der Vorteil und vielleicht auch die visionäre Entscheidung meines Vaters damals, weil er ist auf die Idee gekommen, diesen Nähbetrieb hier zuerst zu beschäftigen und dann zu übernehmen. Das war, dass sich aber dann Österreich als unter Anführungszeichen Billiglohnland für die deutsche Bekleidungsproduktion als interessant herausgestellt hat. Mhm. Also wenn du dich da mal informieren möchtest, allein was es an Kleiderfabriken hier, was weiß ich, Gregor May in Hartberg, Iringer in Köflach, Steilmann in Niederösterreich und so weiter. Also wir haben ja, in Wien hat's Konfektionsbetriebe gegeben, das war unglaublich, Goldix in Himberg und so weiter. Also wir waren damals wirklich ein unglaublich starkes Bekleidungsfertigungsland. Und in den 80er Jahren ist er JMB, weil ich da wirklich dieses Fashion-Team leben konnte. Ich habe dann mit einem, weil ich immer gewusst habe.
Ihr habt eine eigene Kollektion gehabt
auch. Wir haben 80er, sogar gell? Dann, da bin ich sehr, sehr, insofern sehr stolz, weil mein Ansatz, was Eigenes zu machen, war immer da. Aber ich wollte meinen Kunden in Österreich nie meinen. Das muss ich auch noch dazu sagen, damit diejenigen, die sich das anhören, vielleicht verstehen, warum wir so gut sind in der Dienstleistung. In der ersten Zeit bin ich in keine Kollektion eingestiegen, weil ich einfach gewusst habe, da bin ich nicht mehr frei. Und deswegen haben wir für die eine oder andere ältere Zuhörerin oder Zuhörer wird sie vielleicht noch an die Firma Bernhard Altmann erinnern, ein wunderbares Unternehmen in Wien, hat ausgeliefert, die einen herrlichen Strick ganz fein in die Vereinigten Staaten und so weiter, waren exportorientiert. Und wir haben uns dann immer dort bei solchen Firmen positioniert, die Webware zu verarbeiten hatten. Mhm. Also der Stricker hat dann jemanden gebraucht, der einen Rock macht. Und wir waren dann immer der Rock. Als Beispiel nur. Und weil ich aber meinen Kunden im Inland nie Konkurrenz machen wollte, habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich mit meiner eigenen Kollektion, und ich habe damals eine Herrenhosenkollektion gemacht, muss ich ins Ausland gehen. Und habe sogar, das haben wir dann mit Damen teilen, mit einer wunderbaren Rockkollektion und so weiter, haben wir das ergänzt. Und ich bin stolz, sagen zu dürfen, dass wir über einen englischen Vertreter, den wir damals hatten, über die Verbindungen vom Vater, sogar nach Hongkong Bekleidung aus Österreich geliefert haben.
No, nicht schlecht. So, aber das war dann die eigene kam Kollektion, das Ende der 80er Jahre.
Und dann die Wende. Kam das Ende der 80er Jahre, aber das wollte ich eben noch sagen, um JMB zu verstehen. Ich habe immer gewusst, wir müssen uns von der Qualität und vom Anspruch her so positionieren, dass man unsere Produkte, die zwar nicht JMB heißen oder Rücker heißen, das war mir auch nie so wichtig, dass die in jeder der besten Boutiquen weltweit hängen können, ohne dass jetzt die Kundin, vielleicht der Spezialist schon, aber dass die Kundin einen Unterschied erkennt, ob die Ware aus Rohr an der Raab kommt oder ob sie, keine Ahnung, made in Italy oder wie auch immer ist. Auf jeden Fall, dadurch habe ich dann die Möglichkeit bekommen, mit einem wunderbaren Menschen in Deutschland zusammenzuarbeiten, Rolf Conradi, der sich zu einem wunderbaren Freund dann auch entwickelt hat, seine Firma Portobellos, wunderbarer Strick aus Italien. Und wir haben dann, das war dann das Ende meiner Kollektion, weil der hat dann die Röcke und Hosen hat er zuerst dazu genommen und hat dann gesagt, ob er nicht die ganze Kollektion übernehmen kann. Und ich habe gesagt, sehr gern, wenn ich weiter die Produktion habe. Und da haben wir uns damals wirklich mit Conradi und Portobellos haben wir uns unglaublich entwickelt. Also da hat die Firma JMB hier in Rohr ca. 100 Beschäftigte gehabt in unserer besten Zeit Ende der 90er Jahre.
90er oder 80er?
Entschuldigung, danke, 80er Jahre, danke. Man übersieht immer, wie alt man ist. Man möchte sich immer ein bisschen jünger darstellen. Danke, Ende der 80er Jahre, logischerweise, haben wir zum Beispiel 14 Lehrlinge hier gehabt. Und ein Lehrling ist immer noch in der Firma.
Die Frau Fleischmacher.
Richtig, genau.
Die ist toll.
Auf jeden Fall. Und ist jetzt quasi die Mentorin für unsere zwei Lehrlinge, die wir jetzt auch wiederum haben. Also das sind für mich alles so Dinge, aber da kommen wir noch dazu. Aber
ich möchte es ist ein sehr schönes Kapitel, das am Schluss kommt. Aber ich möchte jetzt trotzdem ansprechen, das, was sehr, sehr viele im Kopf haben, wenn es eben um heimische Produktion geht. Wir alle wissen, in den 90er Jahren hat uns die sogenannte Fast Fashion komplett überschwemmt. Da war war dann plötzlich ein H&M im Land, da war dann ein Zara im Land. Die hatten ganz andere Produktionsmethoden. Da kamen die Sachen dann plötzlich aus Bangladesch, aus Kambodscha, von den Philippinen, wo man günstig produzieren kann. Und gerade die Wende 89, dieser Wegfall des Eisernen Vorhangs und dieser Wegfall dieser alten Systeme von Ost und West hat ja ganz neue Transportmöglichkeiten und vor allem Preise, billige Preise für Transporte gebracht. Und da war dann auch das JMB Fashion Team plötzlich sehr unter Druck. Wenig überraschend, oder?
Ich möchte es vielleicht aus meiner Sicht insofern ergänzen. Die Fast Fashion war nicht sofort unser Thema.
Sie ist ja auch keine, in dem Sinn keine direkte Konkurrenz, weil ihr ja sehr hochqualitativ produziert.
Naja, sie ist insofern eine Konkurrenz, weil sie dem Konsumenten Preise anbietet und ihn auf die Art und Weise auch leider diese Preise antrainiert hat, die niemanden mehr den wahren Wert der Bekleidung erkennen lassen. Also diesen Vorwurf mache ich allen.
Ich nicke gerade sehr laut.
Aber ich muss leider Gottes, und da werden mir vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer böse sein, oder kein Verständnis dafür haben. Aber das eine ist immer, das ist eben das Unternehmertum. Der Unternehmer wird, aber nicht jetzt der Gerd Rücker hier, sondern das ist halt das Wesen des Unternehmertums und eben auch, muss immer vorsichtig sein, weil ich bin glühender und begeisterter Unternehmer geworden durch die Jahrzehnte.
Ich weiß aber, nicht, worauf du hinaus willst.
Ja, ich versuche es gerade einigermaßen verständlich zu erklären, weil es ja nicht so einfach ist. Aber was ich sagen wollte, Unternehmer definieren sich immer so, dass sie etwas anbieten und wenn es gekauft wird, dann machen sie es.
Ja.
Genau. Und es gibt ein sehr spannendes Zitat. Der Zweck heiligt die Mittel. Was ich nie unterschrieben habe, weil ich immer gesagt habe, der Zweck heiligt die Mittel nicht. Ich muss als Unternehmer Verantwortung übernehmen, ob das, was ich anbiete, auch wirklich mit meinen persönlichen Grundsätzen, moralischen, mein Anspruch an die Welt, mein Anspruch an mein Leben, der Anspruch an was ich, die Enkeltauglichkeit und so weiter, übereinstimmt. Nur das Gewinnorientierte, und das ist jetzt, warum ich dankbar bin, 68er zu sein. Weil wenn ich das Ganze nur über die Rendite rechne, wenn ich das Ganze nur über das nächste Quartalsergebnis rechne, wenn ich das Ganze nur über Shareholder Value rechne, ich verstehe alles, ich muss dazu sagen, also ich sitze jetzt nicht hier, um da die großen politischen Reden zu schwingen. Ich möchte nur erklären, dass wenn ich das zur Maxime mache, so wie natürlich jeder einzelne Angestellte zum Beispiel auch das Recht hat, so viel wie möglich aus seiner Leistung, aus seiner persönlichen Leistung auch finanziell herauszuholen, dann sind das so Dinge, die irgendwie, die sind in uns drinnen. Jeder will, dass es ihm so gut wie möglich geht. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Aber auf jeden Fall, das, was da passiert ist, das ist das plötzlich, und das war, ich kann mich noch so gut erinnern, unser erster, ich habe damals einen sehr guten Kunden, Gott sei Dank sind wir immer noch ein wenig in persönlicher Verbindung, der Karl-Heinz Strohmeier in Graz, Rock und Bluse. Das war so unser erster Push in den 70er Jahren, bereits in die 80er Jahre hinein. Wir waren der Rock zur Bluse. Das war ganz eine kleine Kollektion und ist, weil es halt wenig Frisches aus Italien noch gegeben hat, ist es so raufgegangen. Hat direkt seine Produkte verkauft und wir haben direkt produziert, Stoff eingekauft, also eigentlich unser Konzept. Wir haben den Schnitt entwickelt und waren das Produkt. Ich war immer das Produkt. Auf jeden Fall kann ich mich noch so sehr gut erinnern, und dann kam C&A nach Graz. Und dann haben wir gedacht, er hat dann eigene Geschäfte aufgemacht, haben wir gedacht, mein Gott, na jetzt wird es den ersten Zacken geben, weil da kam der Erste mit billigen Preisen daher. Ja. So, dann haben wir gesagt, schauen wir mal. Und interessanterweise hat uns der C&A nicht geschadet, auch wenn er in der direkten Nachbarschaft war, weil er hat Frequenz gebracht. Und es war immer noch ein Wert in der Ware. Mhm. Der nächste war der H&M. Und da ist dann eckig geworden. Weil der H&M,
der war
da hast
ja
du
noch
recht,
einmal billiger als der
C&A. Der war nicht nur billiger, sondern hat, und insofern muss ich sagen, hast du recht, er war wirklich der Beginn der Fast Fashion. Stimmt, Nono. Das heißt konkret, weil er war derjenige, der nicht nur die Preise runtergedrückt hat, sondern der auch den Wert der Bekleidung runtergedrückt hat, mit einem ganz üblen Trick, sage ich mittlerweile, indem er den normalen Rhythmus, den Mode haben sollte,
beschleunigt hat.
Total, ja. Genau. Und plötzlich war, es ist irgendetwas nicht gegangen, sofort runtergesetzt.
Na, vor allem der H&M hat ja auch schamlos, also nicht nur der H&M, sondern alle diese großen Ketten sind ja auch bekannt dafür, dass sie schamlos von Laufstegen stehlen und das in kürzester Zeit zusammenbringen. Dass man sieht ein Teil auf einem Laufsteg und es ist, vor ein paar Jahren war das noch die große Geschichte, dass es in 7 Wochen im Laden hängen kann. Inzwischen sind wir da, glaube ich, auf einer Woche unten. Mhm. Auf Kosten von Arbeitsbedingungen, auf Kosten der Umwelt, auf Kosten der Menschenrechte und der Würde der Menschen.
Aber da
also
wollte
ich möchte aber zurück zu deiner Firmengeschichte kommen,
ja,
Sonst
wären wir wirklich zu lang. Aber
aber ich muss noch sagen.
Aber wichtig, ich muss es insofern beschließen, weil das eine ist das Unternehmen, wurscht, und ich will jetzt gar nicht jemanden den schwarzen Peter zuschieben, weil jeder beschäftigt Menschen, jeder will ein Geschäft machen, jeder meint es aus seiner Sicht ja richtig und gut, braucht man überhaupt nicht reden, aber das eine ist das Angebot und das zweite ist, und dann bin ich fertig mit diesem Durchgang, das zweite ist der Konsument, der es kauft. Ja. Weil ich muss das nicht kaufen.
Ja.
Und ich finde immer ein Argument dafür, das ist mir vollkommen klar, aber ich möchte einfach jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer mitgeben, es gibt keinen billigen Preis, sondern überlegen Sie sich bitte, die Differenz,
wer hat den Preis bezahlt,
zwischen dem, was Sie am Point of Sale bezahlen und dem, was es tatsächlich kostet, der ist bitte nicht weg, sondern den bezahlt irgendjemand, unter anderem auch wir, über, was weiß ich, die
Verlust
Transporte, Verlust von Arbeitsplätzen, aber auch über Gesundheit, durch die Chemikalien, über die veränderten Klimabedingungen, durch das zusätzliche Transportwesen und. Danke. Ende fertig. Der Durchsage.
Vorlesung beendet. Ich könnte da noch.
Ich habe dich aber gewarnt.
Ich weiß. Es ist ja nicht so, dass ich dich nicht kenne. Ich habe aber noch ein, zwei Fragen. Und zwar, was mich nämlich auch wirklich besonders interessiert, ist, es herrscht hier im Haus ein ganz hohes Level an Handwerksfertigkeit und Qualitätsbewusstsein. Ich habe mal einer Näherin dabei zugeschaut, wie sie nur das Bündchen von einem Ärmel genäht hat, von einer Bluse. Das waren Handgriffe, die so super gesessen sind, aber das waren trotzdem, ich glaube, 7 oder 8 Minuten, nur dieser eine Ärmel, weil Falten gelegt, Knopfloch und so weiter und so fort. Wie schafft ihr es, dieses Handwerk seit mittlerweile den 60er Jahren so gut zu erhalten? Also man hier die ganzen Nähtechniken, die hier herrschen, ich beobachte auch eure Lehrlinge, was sie da Neues lernen. Inzwischen kommen sie mir mit für mich völlige Fremdworte, was an Nähtechniken da gelernt wird. Wie wird das erhalten?
Ich beantworte die Frage so, dass ich den zweiten Teil deiner Frage vorher mit beantworte. Fall Eiserner Vorhang war quasi der Beginn unseres Unterganges und 1993 ist die Firma JMB Fashion Team dann auch insolvent gewesen, so wie die Firma des Vaters. Warum? Weil man plötzlich, weil unsere Auftraggeber plötzlich mit den Produkten, die sie bei mir fertigen haben lassen, einmal zuerst nach Ungarn abgewandert sind und so weiter. Also da könnte man eine eigene Geschichte einmal, sind wir wieder bei Verantwortung. Ich habe immer gesagt, habe auch immer warnend gesagt, bitte passt auf die Bekleidungsindustrie insgesamt, also Webereien und Konfektionäre auf. Nicht, in, dass man sie in diesen 100% erhalten kann, aber behalten wir uns zumindest 10%, 20%, 30%, um das Know-how dann auch hier zu erhalten. Nach der Insolvenz war für mich klar, dass wir von diese 100 Beschäftigten nicht mehr halten konnten, sind dann auf rund genommen 30 zurückgegangen. Und da war mir klar, jetzt ist eine Entscheidung zu treffen. Wir haben bisher in erster Linie Röcke und Hosen genäht. Ich habe dann einfach die Produkte und jetzt bin ich bei der zweiten Frage, die du eben gestellt hast, warum gibt es uns noch? Ich habe selbst ein Handwerk gelernt, ich bin gelernter Tischler und habe dadurch immer gewusst, wie wichtig und wesentlich Handwerk ist, weil es bringt die Idee ins Stück. Und damals war mir klar, ich möchte unbedingt das Know-how, die Arbeitsplätze und auch die Wertschöpfung, das darf man auch nicht vergessen, jeder Betrieb zahlt in das System ein, möchte das unbedingt in Österreich erhalten. Also das war ein ganz klares unternehmerisches Commitment und da habe ich einfach alles auf eine Karte gesetzt. Ich habe gesagt, entweder so oder gar nicht. Ich habe dann zwar zwischendurch immer versucht, so Wechselgeschichten zu gehen, dass wir einen Teil hier produzieren und einen Teil im Ausland produzieren, aber das hat nie richtig, als Dienstleister nie richtig funktioniert, muss man dazu sagen. Auf jeden Fall dadurch, dass wir uns so klar auf das Handwerk konzentriert haben, auf das Produkt konzentriert haben und, was ganz wesentlich ist, auf die Dienstleistung konzentriert haben. Das heißt, Und unglaublich viel Know-how haben. Und zwar das vom Schnitt weg. Das ist das Besondere im JMB Fashion Team.
Aber wie erhält man dieses Know-how?
Indem man es tut. Indem man es tut.
Ja.
Einfach tun und natürlich auch das Glück haben, das muss ich schon wirklich sagen, das Glück haben, dass ich immer Kunden gefunden habe, die diesen Leidensweg mit mir mitgehen. Und ich sage ganz bewusst Leidensweg, weil ich weiß, dass meine Kunden, egal ob das jetzt eine Firma Conscious in Wien ist oder ob das eine Firma Susanne Spatt in Salzburg und Wien ist oder eine Firma Frauenschuh oder wer auch immer, die haben es auch nicht leicht, weil sie natürlich sich selbst wiederum anhören müssen, ja, das ist ja so teuer. Aber es wird halt nicht mitgerechnet, dass nicht nur hier in Österreich dadurch Know-how, Arbeitsplätze, Wertschöpfung erhalten wird, dass dadurch geringere Transportwege notwendig sind und so weiter. Das ist halt wiederum, das wäre Aufgabe des Konsumenten zu erkennen, was wirklich der Wert ist und nicht das immer nur über den Preis zu sehen. Und dadurch, dass ich dann das Glück hatte, dass ich auch immer wieder Kunden gefunden habe, die das genau gesucht haben und Gott sei Dank immer mehr junge Kundinnen, die wie eben zum Beispiel die Frau Lindner in Wien, die kommen und sagen, ich möchte eine Kollektion machen, aber ich will sie unbedingt in Österreich produzieren. Das ist ein Glück, dass sich sowas entwickelt. Oder vielleicht auch meiner Zähigkeit und meiner Verbissenheit geschuldet, dass ich einfach so lange an dieser Vision festgehalten habe. Aber vielleicht auch ein Beweis, dass die Vision nicht ganz verkehrt ist. Mhm. Und dieses unbedingte Commitment oder dieses ehrliche Bemühen, dem Kunden permanent eine perfekte Leistung zu bieten. Aber nicht nur, was die Qualität anbelangt, auch was die Zuverlässigkeit anbelangt. Und das nicht nur einmal, sondern das wirklich über einen langen Zeitraum. das ist die Grundlage dafür, dass es uns immer noch gibt. Und ich sehe, dadurch, dass es immer weniger gibt, dass, hoffe ich, meine, Unternehmertum ist immer Risiko. Also ob es die Firma dann in 5 Jahren wirklich noch gibt, keine Ahnung, weil es kann sich alles dramatisch verändern. Aber
momentan kann man gar nichts mehr sagen.
Genau, das ist das Einzige, was man sagen kann. Man kann gar nichts sagen. Okay, also ich hoffe, dass ich es damit beantwortet habe.
Was sind die größten Herausforderungen in Österreich zu nähen? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen eine Frage. Wir wissen es eh, Lohnnebenkosten und das Ganze, die erhöhten Kosten im Vergleich zu Bangladesch und Co. Aber was bedeutet es heute ganz konkret, hier in Österreich in Serie zu produzieren, zu nähen?
Bedeutet, dass wir produzieren doch mit über 40 Beschäftigten, dass wir einfach immer die entsprechenden Aufträge brauchen. Also die größte Herausforderung ist, dass es gemeinsam mit meinen Kunden immer wieder gelingt, die entsprechenden Kapazitäten zu verkaufen und dass es auch immer wieder gelingt, neue Kunden dazu zu gewinnen.
Und das gelingt momentan gut?
Sagen wir mal so, es gelingt gut, weil ich für das Tun hier brenne, nach wie vor mit sehr viel Energie und Freude dahinter bin und auch nicht locker lasse. Und ich sage auch immer dazu, zu jeder Tätigkeit gehört einfach ein Gottes Segen oder ein Quäntchen Glück. Das soll jeder für sich bezeichnen, wie er will. Und solange ich das habe, solange wird es JMB auch weitergeben.
Na, ich merke schon auch, dass es in den letzten Jahren zumindest einen spürbaren Trend gegeben hat, zurück zu lokaler Produktion, zu heimischer Produktion. Ich erinnere mich, da bin ich ein bisschen traurig drüber. Es gab ja, wenn man sich zurückerinnert, viele wollen sich nicht zurückerinnern, ich auch nicht, an den Anfang der Pandemie, wo wir plötzlich nicht mal OP-Gewänder und Masken hatten, weil wir draufgekommen sind, hoppala, das wird alles in China produziert, wir haben gerade ein Lieferproblem. Daraus sind mir meinem Geschmack nach politisch zu wenige Konsequenzen gezogen worden. Wir haben ja dasselbe Problem mit Medikamenten auch, dass du Medikamente nicht bekommst, weil die Produktion verlagert wird nach Asien. Ich merke aber schon einen Trend, dass auch diese heimische Produktion wieder mehr nachgefragt ist. Wie empfindest du das? Ich glaube, dass in Zukunft doch mehr Leute verstehen werden, oder vielleicht ist es nur eine Hoffnung von mir, dass an einer heimischen Produktion, dass am Kauf eines Produkts, das in Österreich produziert wurde, auch unsere Volkswirtschaft hängt. Also unser Wohlstand hängt. Und ich glaube, dass dieses Wissen gerade im Zunehmen begriffen ist. Was ist da dein Eindruck aus dem täglichen Arbeiten?
Also ich habe einerseits das Gefühl, dass du absolut recht hast.
Das höre ich immer gern.
Auf der anderen Seite sage ich aber einschränkend, dass wir leider Gottes eigentlich in allen Bereichen in Europa oder in zu vielen Bereichen, jetzt hat es gerade die Automobilindustrie erwischt, dass wir insgesamt zu viel von unserer Produktions- und auch Technologieführerschaft einfach aufgegeben haben und einfach, weil es billiger war, verlagert haben. Mhm. Und das ist ein Trend, wenn möchte jetzt gar nicht politisch werden, aber ich möchte auch dazu sagen, dass ich nach wie vor glühender Europäer bin und dass ich diese Entwicklung, weil ich halt altersbedingt halt alles miterlebt habe, diese Aufbruchstimmung, die es damals gegeben hat, diese Werteunion, die dann eine Wirtschaftsunion wurde, dann plötzlich erst wiederum nur, wo produziere ich am billigsten und so weiter. Dadurch haben sie ja die entsprechenden Staaten nicht wirklich entwickeln können und so weiter. Auf jeden Fall dieser neu entstehende Nationalismus, das sind alles Dinge, die mir Sorge bereiten, weil ich bin absolut hoffnungsvoll, wenn wir draufkommen, wir können es lösen, aber wir können es nur gemeinsam lösen.
Ja. Yeah.
Und wenn wir das, und da bin ich halt beim christlichen Grundgedanken jetzt, aber das soll halt jeder für sich bezeichnen, wie er will, wenn wir uns als Europa insgesamt dieser Stärken wieder bewusst werden würden und nicht aufgrund der Schwierigkeiten, die durch die letzten Jahrzehnte entstanden sind, und das muss man leider Gottes sagen, das hat sich abgezeichnet, also ich beobachte das ja wirklich aktiv über verschiedene Gremien, in denen ich bin, beobachte ich aktiv, wie wenig die warnende Stimme zum Beispiel von mir, speziell im Textilbereich, gehört wurde, weil ich immer gesagt habe, bemühen wir uns doch ein bisschen mehr um die Arbeitsplätze, um das Know-how und so weiter hier und verlagern wir nicht, weil es eh egal ist, weil es sind, wie es einmal zwischendurch geheißen hat, Nähen, das sind keine intelligenten Arbeitsplätze. Habe ich wirst dich vielleicht nicht erinnern, aber ältere...
Ich komme mir gerade sehr dumm vor, weil wenn ich diese Begriffe mitbekomme bei euch von den Näherinnen, dann komme ich mir blöd
eben.
Vor.
Nein, aber man hat zum Beispiel, wenn man so mich gefragt hat, auch im Freundeskreis, wenn man mich gefragt hat, du Gerd, wie heißt denn deine Kollektion? Und ich habe gesagt, du, ich habe keine Kollektion, ich bin das Produkt. Dann habe ich auch von meinen Freunden gehört, aha, du nähst nur. Sag ich, Moment,
ja, hallo.
Komm mal bitte nach Rohr.
Nein, setz dich einmal an eine Nähmaschine und mach das.
Wollte ich gerade sagen, komm mal bitte nach Rohr und näh einen Zip ein oder näh einen Ärmel ein oder sonstiges.
Das ist das böseste Beispiel als erstes.
Ja, okay, egal. Ja.
Hass.
Ja. Klar, aber das ist es. Also das hat einfach, muss man insgesamt sagen, es hat leider Gottes, es ist mehr in den universitären Bereich, also man hat eher versucht, die jungen Menschen eher an die Universitäten zu bringen und nicht ihnen das Handwerk. Und ich habe immer gesagt, okay, ob es jetzt JMB weitergibt oder nicht, da fällt kein Stück Bekleidung am Markt.
Na, da haben wir genug.
So ist es. Aber vielleicht ist JMB so etwas wie der Maikäfer, weil ob jetzt der Maikäfer noch vorhanden ist, wie in meiner Jugend oder nicht, ist nicht unbedingt sehr wesentlich im Auffallen oder im Bewusstsein. Aber dass der Wegfall unter Umständen, wie wir jetzt wissen, das Symptom für einen Prozess ist, den wir gar nicht wollen. Und da habe ich immer gesagt, vergessen wir das Textile, aber schauen wir uns einmal vielleicht den Prozess an, der damit aufgezeigt wurde. Und da, deswegen sage ich, das ist der zweite Teil meiner Antwort, bin ich nicht ganz so hoffnungsvoll, weil wir zu lange in allen Bereichen unsere wirkliche technologische Führerschaft und unsere Fertigkeit und unser Wissen und so weiter aufgegeben haben. Und eins ist klar, wenn JMB zum Beispiel schließt, weil es eh nicht wichtig ist und so weiter, und irgendjemand kommt, wie es ja die Schweden versucht haben, das waren die Ersten, die gesagt haben, wir brauchen keine Textilindustrie. Das waren Produktion, also Fertigung.
Produktion, ja.
Das waren aber die Ersten, die dann draufgekommen sind, wir hätten gern wieder eine und dann auch wieder draufgekommen sind, dass es dann nicht mehr geht. Und das ist
weil,
das,
okay.
Weil es einfach,
spannend.
Naja, ich sehe das ja bei mir so deutlich. Wir haben gestern ehemalige Mitarbeiterin von Escada, manche werden die Marke vielleicht auch noch kennen, hier gehabt. Und
das
dann
hat
habe
meine
ich
Oma getragen.
Escada. Auch, ja, Erfolgsstory. Auf jeden Fall fällt dir dann, wenn ich mit so jemandem spreche, auf, das sind Fachfrauen in dem Falle, die schon ein gewisses Alter haben und die sind noch eine Zeitl vorhanden mit ihrem ganzen Wissen, aber es kommt nichts nach. Das
habe ich vorhin gemeint, mit hier wächst das Wissen nach. Wir hören im Hintergrund, es hat gerade die Mittagspause angefangen für die Näherinnen. Es ist jetzt ein bisschen lauter im Hintergrund. Ich entschuldige mich bei meinen Hörern und Hörerinnen. Ich komme aber eh schon zur abschließenden Frage. Ich bin auch deshalb hier, weil das JMB Fashion Team so ein herrlich anachronistisches Projekt oder Unternehmen zum aktuellen Zeitgeist oder zur Entwicklung, zur wirtschaftlichen Entwicklung ist. Das ist eine Näherei, die in Serie produziert für andere Firmen, die höchste Qualität herstellt, mitten in Österreich, während alle sagen, das geht nicht mehr. Und JMB hat sogar zwei Lehrmädchen. Wie siehst du JMB in der Zukunft?
Positiv natürlich, aber nicht, um mir als Unternehmer die Sachen schön zu reden. Ich glaube, das hat man im Zuge dieses bisherigen Gesprächs gemerkt, dass ich versuche, die Dinge sehr, sehr analytisch und sehr, sehr kritisch und von verschiedenen Seiten immer zu sehen. Aber auch nicht, weil jeder Schneider lobt sein Wahr, gibt es einen schönen Spruch, sondern weil ich einfach gerade durch das Interesse an dem Lehrberuf Bekleidungsgestaltung, so heißt es konkret, also nicht Bekleidungsfertigerin, sondern Bekleidungsgestalterin, ist eine 3-jährige Lehre, dass sie einfach, nachdem wir uns jahrelang bemüht haben, Lehrlinge zu bekommen, was früher überhaupt kein Problem war, erfolglos, ich jetzt damit konfrontiert bin und beglückt bin, dass sich zuerst ein Mädchen gemeldet hat und ganz glücklich ist, gerade erfolgreich ihr zweites Berufsschuljahr abgeschlossen hat. Die Marie ist ganz wunderbar und ich glaube, in den nächsten 2 Monaten verlässt uns dann unsere liebe Clara. Oh. Aber auch nur für die Berufsschule, Gott sei Dank, dass wir das auch richtig rüberbringen. Auf jeden Fall sehe ich insgesamt, dass wieder Aufmerksamkeit und Interesse am Handwerklichen ist, auch deswegen, weil viele Menschen, denen man früher vielleicht schmackhaft machen konnte, das doch über die Universitäten zu versuchen und so weiter ihr Leben zu gestalten, darauf gekommen sind, dass das vielleicht doch nicht ganz so ihres ist. Und mit diesem Bewusstsein der jungen Menschen, sich wieder dem Handwerk zuzuwenden, mit dem Bewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten, dass sie es letztendlich sind, die es mit verursachen, ob es eine positive Entwicklung gibt oder eine negative. Also mit dem stärkeren Bewusstsein bin ich absolut zuversichtlich. Plus Menschen, die sich wirklich auch mit ihren Kollektionen und wo produziere ich und wie produziere ich und so weiter, wirklich auch verantwortlich fühlen, um einen entsprechenden positiven Beitrag zu leisten, bin ich also absolut positiv gestimmt. Früher habe ich mal gedacht, ich bin Last Man Standing. Mittlerweile sage ich, ich bin in der Form First Man Standing und kein Saurier, der gerade noch überlebt als Letzter, sondern ein Pionier. Möchte aber der Ordnung halber dazu sagen, dass eine Bestätigung für diese positive Einstellung die ist, dass wir zum Beispiel im Gewerbe, weil das ist vielleicht für die Hörer auch noch interessant, im Gewerbe haben wir ja entsprechenden Zuwachs. Also es gibt immer mehr auch junge Menschen, die sich für das Handwerk interessieren, einen kleinen eigenen Betrieb aufmachen, also das Gewerbe ist sicherlich im Vormarsch und ist für mich auch ein positives Signal. Und zusätzlich ist der Vorteil, den wir wiederum haben, und deswegen ist mir die industrielle Manufaktur so wichtig, die Manufaktur deswegen, weil ich einfach damit zeige, ich weiß, du lachst, es ist so, am Anfang haben wir gestritten, aber mittlerweile habe ich es erklären können, weil es ist einfach zu erklären, weil wir von der Industrie her kommen und industriell unter Anführungszeichen ticken, weil wir, was weiß ich, eine spezielle Planung haben, weil wir Kleinserien und Großserien können, weil wir mit der gleichen Leidenschaft 10 Stück von einem Modell in Auftrag nehmen und produzieren, wie 500 Stück und so weiter. Das ist ja das Spezielle an dem Team. Industriell ist das eine, aber Manufaktur, weil ich damit jedem zeigen möchte, Nähen ist, egal ob das eine große Firma ist oder eine kleine, ist immer Handarbeit. Es geht immer darum, Terminus technicus, biegeschlaffes Material ist gleich Stoff, zu nehmen und unter eine Nadel zu führen, die sich von oben nach unten bewegt. Da hat sich seit der Erfindung vom Singer hat sich da nichts geändert.
Genau. Es ist, dass so viele Leute haben das nicht im Kopf. Liebe Menschen da draußen, egal welches Kleidungsstück ihr anhabt und egal wo es gekauft ist, das ist nicht nur von der Maschine gemacht. Da haben immer Menschen damit zu tun. Da haben immer Hände daran gearbeitet. Das ist, ich finde das so unfassbar, dass es dieses Wissen nicht mehr gibt. Aber in diesem Sinne, ah ja, genau, und weswegen ich vorhin gelacht habe und gesagt habe, da haben wir gestritten. Ich habe höchsten Respekt vor dem Begriff der Näherei und ich finde, dass der Begriff der Näherei einen sehr guten Ruf verdient hat. Deswegen nenne ich es auch gern eine Näherei, was es ja auch ist.
Wir arbeiten weiter daran, dass
das auszudiskutieren.
Nein, nicht auszudiskutieren. Ich bin ja mit dir. Aber wir arbeiten weiter daran, dass das Wort Näherei diesen goldenen Klang wirklich in den Köpfen hat, den ich in deiner Stimme höre. Ich meine, mir tut es eh gut. Aber ich habe halt im Kopf dieses, du nähst nur. Aber nun arbeiten wir beide wirklich daran, dass wir in die Köpfe, aber auch in die Herzen der Menschen hinein versenken, nähen. Näherei ist was Wunderbares.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und ihr, liebe Hörerinnen, hört mich und meinen nächsten Gast wieder in 2 Wochen, wenn es heißt Uplift, Stoff zum Nachdenken. Ciao.
Danke, Nunu.